Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Zweiter Sonntag zum Thema Stille. Letztes Mal haben wir uns die laute Welt angeguckt und festgestellt, ein bisschen mehr Stille oder Ruhe wäre gut. Theodor Fontane hat gesagt, bei Licht betrachtet sind Ruhe und Glück überhaupt dasselbe. Christina hat eben ein bisschen erzählt, was sie mit Stille in der letzten Woche erlebt hat. Ich weiß nicht, ob euch dieses Thema ein bisschen näher gekommen ist. Ich hoffe es und deswegen, weil ich davon ausgehe, sie ist euch ein bisschen vertrauter, sehen wir jetzt wieder einen Clip wie letztes Mal aus diesem Film Die große Stille, die den Kartäuserorden zeigt, wirklich nur zeigt, denn hören tut man gar nichts oder fast nichts. Dort wird geschwiegen, Tag ein, Tag aus. Und den gönnen wir uns jetzt nochmal, was euch vielleicht letztes Mal ein bisschen befremdet hat. Es ist ein anderer Ausschnitt aus dem Film, nicht derselbe, aber hilft euch diesmal vielleicht tatsächlich still zu werden. Gut, es gibt heute eine biblische Geschichte, die sehr schön die Kraft von Stille gegenüberstellt dem kraftraubenden, lauten, schnellen Lebensstil. Vor allem ist es eine Geschichte, in der Gott in der Stille erlebt wird. Die Geschichte spielt am Höhepunkt und gleichzeitig Tiefpunkt eines Lebens, eines des größten Propheten Israels, Elia. Elia und ein lautes Leben ist mein erster Punkt. Die Zeit seines größten Erfolges ist gleichzeitig auch der Zeitpunkt völliger Erschöpfung und Lebensmüdigkeit. Und genau an diesem Punkt in seinem Leben begegnet Elia die Kraft der Stille. Ich erzähle euch die Geschichte kurz, oder eigentlich brauche ich die ganze Predigt dazu, um sie zu erzählen, falls ihr sie nicht kennt. Auch wenn ihr sie kennt, hört ihr sie vielleicht nochmal neu. Und ich muss euch leider warnen, sie fängt überhaupt nicht still an. Sie beginnt äußerst laut, blutig, brutal. Elias Leben war im Grunde ein einziger Kampf. Ein Kampf für seinen Gott in einem Land, in dem man sich völlig von Gott abgewandt hat. Abgewandt ist eigentlich noch ein harmlos ausgedrücktes Wort. Elia lebte zur Zeit des Königs Ahabs und von ihm wird gesagt, dass kein anderer vor ihm sich so konsequent von dem Gott der Väter abwendet und anderen Göttern zuwendet, den Baalskult so konsequent ins Land reinbringt. Baal steht eigentlich nicht für eine Gottheit, sondern Baal ist ein Wort, was so viel wie Herr oder Meister oder Besitzer meint. Also was man auf die verschiedensten Götter anwenden konnte. Jeder hat so seinen Baal. So, und hinter diesem König steht eine Frau, Isabel, die im Grunde die ist, die die Fäden zieht. Sie ist Phönizierin, sie kommt nicht aus Israel, die große Lobbyistin des Baalskultes ist und die Lenkerin ihres Mannes. In dieser Zeit lebt Elia. Elia war ein sehr mutiger Mann. Er legt sich mit dem König und seiner Frau an. Elia war so ein Alles-oder-Nichts-Typ, einer, der zu Extremen neigt. Er kündigt dem König und damit auch dem ganzen Land eine Dürre an. Er sagt ihm, als Folge eures Götzendienstes wird es in diesem Land nicht regnen, und zwar so lange, bis ich es befehle. Das ist meine Ansage. Er sagt gar nicht, Gott wird es nicht regnen lassen, so lange, bis er das dann wieder tut oder so, sondern er sagt, obwohl er das wahrscheinlich meint, ne? Aber er sagt, solange ich, Elia, es nicht befehle. Also Elia ist ein Mann, der polarisiert und der offenbar kein Problem damit hat, dass der Hass des Königs sich auf ihn fokussieren wird. Das ist der Mann, der es hier nicht regnen lässt, denn es regnet dann halt wirklich nicht mehr. Es wird 2 Jahre lang furchtbar trocken mit all den katastrophalen Folgen für ein Land. Elia geht in den Untergrund. Und Ahab sucht diesen Mann in diesem Land mit der gleichen Intensität, wie man sich vorstellen kann, dass Bush Osama bin Laden gesucht hat. Und nach 2 Jahren tritt Elia Ahab in den Weg wieder. Und er sagt ihm ins Gesicht, dieses Land ist in größter Not. Oh. In größter Not. Du, ich lasse die Hand jetzt hier raus. Du hältst mich für den Schuldigen an dieser Sache. Ich sage dir, du bist schuld. Du und deine Frau und euer ganzer Götzendienst und all das. Deswegen regnet es nicht. So. Und dann fordert er ihn zum Duell der Götter. 2 Altäre, 2 Brandopfer, einen für Baal und seine Schamanen, einen für Gott und Elia, keine Streichhölzer. Lasst uns mal für Feuer beten und schauen wir, was passiert. Duell der Götter, Arena soll der Berg Karmel sein, das Volk kommt in Massen, 450 Baalspriester schaffen es trotz Ekstase und allem möglichen Hokuspokus nicht. Elia betet, Feuer fällt vom Himmel, ein Riesenspektakel. Alles auf eine Karte und gewonnen. Ein extremer Mann. Ein lautes Leben. Einer, der sich voll in den Brennpunkt stellt. Die Stimmung im Volk kippt. Wendet sich gegen Baal und seine Priester. Und ich stelle mir das ein bisschen vor, so 2 Jahre Hunger und Durst. Jetzt vielleicht auch die plötzliche Erkenntnis, meine Güte, wir haben auf den falschen Gott gesetzt. Vielleicht auch sowas wie religiöse Schuldgefühle diesem betrogenen Gott gegenüber. Was weiß ich, jedenfalls entlädt sich das in Wut und Gewalt gegenüber den Baalspriestern. Die versuchen sich zu retten, werden festgehalten und auf Befehl Elias alle umgebracht. Lynchjustiz. Ob das im Sinne Gottes war oder nicht, bleibt offen in dem Text. So, und dann sagt Elias, so, und jetzt wird es wieder regnen. Und die Spannung steigert sich an diesem Tag zum 2. Mal ins Unermessliche. Es dauert, blauer Himmel, am Horizont ein Wölkchen. Es dauert ein bisschen und irgendwann wird aus dem Wölkchen eine Gewitterfront, Sturzregen. Elia ist ein sehr extremer Mann. Ein extremes Leben. Gelebt auf dem schmalen Grat zwischen Triumph und völliger Niederlage. Ein Leben, das sich mit den mächtigsten Leuten im Land anlegt und auf den noch mächtigeren Gott hofft. Und jetzt rennt er, gerennt, getragen vom Adrenalin seines Sieges, neben dem königlichen Wagen, der wieder Richtung nach Hause fährt oder was, rennt er daher. Der Typ hat Energie bis zum Abwinken. So begegnet einem Elia in dieser Geschichte. Und dann kommt der Umschwung. Es erreicht ihn ein Boot der Königin, Isabel, ihr Name steht heute noch irgendwie für unberechenbare Grausamkeit. Und sie lässt ihm ausrichten, ich schwöre dir, morgen um diese Zeit habe ich dich umgebracht, wie du meine Priester umgebracht hast. Und auf einen Schlag knickt dieser extreme Mann voller Energie, mit einem Schlag knickt er völlig ein. Wie wenn ihm einen den Stecker rauszieht. Er rennt davon in völliger Panik, besteht nur noch aus Angst, läuft an die Südgrenze des Landes, trennt sich von seinem Begleiter, seinem Diener, wandert einen Tag lang rein in die Wüste, kauert sich unter einen Ginsterstrauch und will nur noch eins, sterben. Innerhalb weniger Verse ein völliger Umschwung. Und da steht dann, Herr, ich kann nicht mehr, lass mich sterben, ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Burnout. Ich glaube, man kann das, was hier passiert, sehr gut so nennen. Burnout. Und hier unterbrechen wir die Story und beamen uns kurz zurück in unser Leben. Elia ist so ein Paradebeispiel für einen, der ein Lebenstempo fährt, was so viel Energie frisst, dass er irgendwann zusammenbricht. Ich muss sagen, ich habe das Beispiel Elia und Burnout schon oft im Zusammenhang gehört. So wird irgendwie gern in den Kirchen benutzt, dass man diesen Mann als klassisches Beispiel für Burnout heranzieht. Die tue ich ja auch, aber ich dachte beim Vorbereiten, ey, das ist eigentlich eine lustige Sache. Es ist eigentlich eine lustige Sache. Immerhin geht es hier um einen Mann, der vor wenigen Tagen ja ein Massaker zu verantworten hat. Ne? Wenn du das deinem Psychotherapeuten erzählst, also sagst, ich fühle mich so gestresst, wegen dieser ganzen Verantwortung für die Dürreperiode in unserem Land. Und dann habe ich letzte Woche 450 Leute und jetzt habe ich Angst vor Rache und überhaupt ist das alles so anstrengend. Ich weiß nicht, was dein Psychotherapeut sagen würde. Dürre? Massaker? Ja, das sind Stressfaktoren. Da haben wir ein bisschen was zu. Also, ich fand es eigentlich lustig, dass wir eine Person hier nehmen, ich weiß gar nicht, ob wir Elia begegnen wollten, einem so energiegeladenen Typen. Also, ich hoffe, ihr könnt damit umgehen, jetzt meine ich ernst, ich hoffe, ihr könnt damit umgehen, dass die Lebenswirklichkeit eines Elia, seine Erfahrung, seine Aktivität wenig oder gar nichts mit deiner Alltagserfahrung zu tun hat. Ich hoffe, du kannst damit umgehen, dass er eigentlich sogar befremdlich ist, dass das Ganze in einer archaischen Zeit spielt, einer Zeit, in der man hier offensichtlich sogar im religiösen Zusammenhang den Gegner umbringt, wenn man die Macht dazu hat. Ich hoffe, du kannst damit umgehen, dass dir vielleicht sogar Gottes Handeln fremd ist. So, es klingt so martialisch, ne? Dürre, dann Feuer. So, aber gerade dadurch, dass die Geschichte so extrem ist, gewinnt sie auch ihre Kraft und ihre Aussagekraft. Okay. Menschen, die ausbrennen, sind, ich würde fast sagen, immer, meistens, Menschen, die auch für irgendeine Sache Feuer und Flamme gewesen sind. Entflammte Menschen für eine Idee, für ein Ziel, für einen Traum oder für ein Ideal oder für eine gute Sache, für Menschen, die es brauchen, waren sie Feuer und Flamme, haben Gas gegeben, hatten Kraft, sind ein hohes Tempo gegangen, waren bereit, sich zu riskieren, sich in den Fokus zu stellen, eventuell sogar den Hass der Leute auf sich zu ziehen, wie Elia. Und dann kommt der Burnout meistens total überraschend. Es gibt Leute, die haben das kommen sehen, wenn sie sein Leben beobachtet haben, aber dieses Zusammenklappen kommt meist so überraschend wie hier bei ihm. Für die Leute, die von außen schauen, überraschend, dass da so ein aktiver, engagierter Mensch plötzlich so kraftlos ist. Elia rennt ja da in voller Fahrt, ne? Und plötzlich zieht einer den Stecker. Das passt schon auf Burnout. Grundsätzlich, ich bin jetzt hier kein Psychologe oder Kenner der Burnout-Sache, ne? Aber ich sag's jetzt mal so volkstümlich mit meiner Weisheit. Grundsätzlich ist es ein Akkuproblem. Also, dein aktives Leben fordert Energie, ganz normal, wie bei einem Akku in deinem Laptop. Und den musst du auch ab und zu wieder aufladen. Durch Ruhe, durch Entspannung, auftanken, wie auch immer. Manchmal ist dein Leben sehr, sehr stressig und kostet viel Energie, dann dauert auch das Aufladen eine Zeit länger. Burnout allerdings könnte man jetzt vielleicht mit einem tief entladenen Akku vergleichen. Du hast deine Energiereserven so weit überzogen, so weit überlastet, so lange, so selten aufgeladen, Ruhe gefunden. Die Speicherkapazität ging so langsam runter. Es war vielleicht eine Zeit lang so wie mein Akku bei meinem Laptop. Jetzt jedes Mal, wenn ich ihn anschalte, meldet er, ihr Akku lässt sich normal aufladen, nähert sich aber dem Ende seiner Verwendbarkeit. So sah das Leben vielleicht lange auf. Du kannst es noch normal aufladen, aber der Akku ist schon beschädigt. Aber du brauchtest eigentlich gerade im Moment viel Energie und irgendwann ist er dann kaputt, der Akku. Und jetzt, wenn so ein Akku mal tief entladen ist, wenn so ein Leben mal in Burnout geht, jetzt nützen auch 2 Wochen Urlaub nichts und das Ding ist wieder voll. Das System bricht völlig zusammen. Aus einem Leistungsbündel wird ein antriebsloser Mensch wie hier bei Elia, der am liebsten sterben will. Obwohl er vor einer Woche den Erfolg seines Lebens hatte. Burnout. Bei Wikipedia liest man einen Zustand totaler emotionaler Erschöpfung und stark reduzierter Leistungsfähigkeit. Man kann vielleicht sagen, es gibt so 2 Faktoren, äußere und innere Faktoren, die dazu führen, dass ein Mensch in den Burnout läuft. Bei Lia kann man schön die äußeren Faktoren sehen, was sein Leben halt nun mal stressig macht. Es gab 2 Leute, Holmes und Rahe oder wie auch immer der Mann auf Englisch wohl ausgesprochen werden will, die haben in den 60ern so eine Liste erstellt mit Stressfaktoren im Leben von Menschen. Die haben irgendwie 100 befragt und dann haben sie so den einzelnen Faktoren Punkte zugeordnet und gesagt, wenn du im Jahr über 300 Punkte kommst, über 300 Stresspunkte, dann kannst du das eigentlich nicht mehr aushalten. Dann bricht was zusammen. Und ab 150 wird es gefährlich. Jetzt kann man über diese Punkteverteilung streiten. Ich weiß nicht, ob das alles so. Aber es ist mal interessant hinzuschauen, welchen Ereignissen sie wie viele Punkte geben. Ich sage einfach mal ein paar Beispiele. Eine Scheidung bekommt zum Beispiel 73 Punkte. Das ist schon die Hälfte dessen, was man verkraftet kann in einem Jahr, wenn es halbwegs noch gut gehen soll, ne, bevor es gefährlich wird. Ein Unfall oder Krankheit 53 Punkte. Ein Kredit aufnehmen 31 Punkte. Einen neuen Verantwortungsbereich am Job bekommen 29. Probleme mit dem Vorgesetzten 23. Ein Umzug 20. Sie haben 50 Punkte mehr, alles Mögliche noch. Tod von Angehörigen sehr hoch und so. Das Interessante bei der Liste finde ich, auch positive Ereignisse kriegen viele Punkte. Heirat 50 Punkte. Also wer das demnächst vorhat. Dann, total interessant, sich mit dem Partner wieder versöhnen, 45 Stresspunkte. Positive Dinge. Kinder verlassen das Haus, positive Dinge, 29 Punkte. Okay, ich weiß, das ist wahrscheinlich anders gemeint. Aber auch das hier, hervorragende persönliche Leistung, also ich würde mal sagen Erfolg, ne? 28. Und dann auch Änderung der religiösen Aktivitäten bekommt 19 Punkte. Also wenn du in der letzten Zeit hier in die City Church reingekommen bist und bist irgendwie seitdem sonntags im Gottesdienst, was du sonst nicht gemacht hast, pass auf, das kostet 19 Stresspunkte. So, nur Burnout geschieht eigentlich nicht nur aufgrund äußerer Faktoren. Es gibt Leute, die erleben dasselbe und sie gehen ganz anders damit um und sie brechen nicht zusammen oder so. Man kann sagen, dass es zum Kollaps kommt auch noch eine innere Disposition dazu. Nur ich fürchte, diese innere Disposition ist nicht so selten. Im Grunde ist sie in unserer Gesellschaft weit verbreitet. Also zum Beispiel ein gewisser Hang, sein Leben über Leistung zu definieren. Sich wertvoll zu fühlen, wenn man wichtig ist. Ein gewisser Perfektionismus. Ein gewisser Selbstanspruch an sich. Hohe Ideale. Eine Vision zum Beispiel. Und wir predigen oft über Visionen und finden, dass wir eine haben sollten. Dass Gott eine hat für diese Welt und so. Angst vor Versagen. Hang, den Erwartungen der Leute entsprechen zu wollen. Solche Dinge. Und wenn sich das paart mit äußeren Dingen. Also ich stelle mir das Burnout-Ding ganz einfach vor. Und manchmal erlebe ich es ja in meinem eigenen Leben. Du hast eigentlich einen vollen Akku und jetzt engagierst du dich irgendwo und das kostet natürlich Energie, das ist auch okay. Und dann stellt sich Erfolg ein durch dein Engagement und das tankt deinen Akku wieder voll. Also der Erfolg tankt deinen Akku voll. Kurzes Päuschen gibt's dann vielleicht, gönnst du dir, mag sein, und dann geht's weiter. Aber wenn jetzt Misserfolg kommt oder Krankheit oder Konflikt oder Überforderung oder irgendwas, was deinen Erfolg mindert, dann gerätst du plötzlich in einen Rollenkonflikt zwischen dem Selbstanspruch, den du hast an dich, und der Realität, die leider nicht so doll ist, wie du willst oder wie du es bräuchtest, damit dein Akku voll bleibt. Dein Akku wird nicht aufgeladen, weil der Erfolg ausbleibt oder weil er schwieriger wird oder wie auch immer. Und was tun wir? Meistens, wir engagieren uns mehr. Wir ziehen eben mehr Energie raus, um zu Erfolg zu kommen. Also mit Erfolg meine ich nicht nur beruflichen Erfolg. Es kann auch jemandem passieren, der zu Hause ist und um sich seine alt gewordene Mutter kümmert und da rund um die Uhr für da sein muss. Also es klappt nicht so und wir ziehen mehr Energie in der Hoffnung, dass unser Akku dadurch wieder voll wird. Und wir sind an diesem Punkt, ihr Akku ließe sich normal aufladen, aber er kommt zum Ende seiner Verwendbarkeit. Diese Spirale geht immer weiter und führt zum Burnout. Elia war sozusagen hier, plötzlich wurde er hier vom Leben eingeholt. Wir erfahren nicht, was vorher in seinem Leben los war, wie viel Ruhe er sich gegönnt hat oder wie auch immer. Aber hier offensichtlich, er schwimmt auf dieser Welle des Erfolgs. Er spielt die Rolle des Siegers oder er ist ja auch wirklich. Aber offensichtlich hat das viel zu viel gekostet. Und jetzt holt ihn plötzlich irgendwie die Realität ein, die Angst. In seinem Fall einfach die nackte Angst. Ne? Plötzlich die Realität, meine Güte, das hier ist gefährlich. Das hier kann mich das Leben kosten. Sie will mich umbringen, Flucht. Also du bist ja auf einen Schlag, jetzt übersetzt wieder auf uns, du bist ja auf einen Schlag sicher. Ich bin diesem Leben nicht mehr gewachsen. Ich bin diesem Leben nicht mehr gewachsen. Ich schaff das alles nicht. Und die Stimme, die hast du schon lange im Ohr. Du schaffst das doch alles nicht. Deshalb hast du ja auch derartig Gas gegeben. So, aber jetzt wird sie derartig laut, dass sie dich runterdrückt, überwältigt und du kapitulierst. Das wäre volkstümlich ausgedrückt Burnout, finde ich. Hoffentlich kommt es nicht so weit. Mir geht es ja hier nicht um Burnout-Therapie, sondern überhaupt darum, dass wir in unserem aktiven Leben Stille entdecken als etwas, was wir brauchen, um den Akku regelmäßig aufzuladen. Deswegen mein nächster Punkt, die Chance der Wüste. Also, Elia rennt ja da in die Wüste, sucht die Stillung. Erholung findet er zuerst mal nicht, sondern diese Stimme, du schaffst das nicht, du kannst nicht mehr, du bist am Ende, die wird erstmal so richtig laut. Also, und dann sagt er ja diesen komischen Satz, ich will sterben, aber ich bin nicht besser als meine Väter. Man fragt sich, was soll jetzt der Satz in dem Zusammenhang? Dachtest du tatsächlich, du wärst besser? Wir sind manchmal nicht schlechter drin, uns tatsächlich irgendwie einzureden, wir würden schaffen, worunter andere zusammengebrochen sind. Ich überlege diesen Vers jetzt mal sehr weit aus, ich gebe es zu. Manche von uns empfehlen Freunden eine Pause, machen selber weiter. Manche von uns sind buchstäblich davon angetrieben, dass sie es ihren Vätern oder ihrem Vater zeigen müssen, was sie wert sind. So, Elia kommt in der Stille an und dieses Du schaffst es nicht, das wird erstmal so richtig laut. Wenn du freiwillig oder unfreiwillig in der Stille aus übertriebener Aktivität in die Stille kommst, dann wundere dich nicht, wenn sie zuerst mal nicht so flauschig, freundlich, kuschelig ist. Sondern wenn erstmal diese Stimme, du schaffst es nicht, so richtig laut wird. Weil dir jetzt bewusst wird, wie dein Leben eigentlich aussieht. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, der positive Teil dieser Predigt ist. Und wo die Chance der Stille oder der Wüste deutlich werden kann. Was Gott jetzt tut, das gefällt mir. Hoffentlich erleben wir Gott so, nicht erst dann, wenn wir mal sterben wollen, sondern überhaupt, wenn wir Stille und Ruhe suchen und erleben es als etwas, was unseren Akku auflädt. Was nämlich da passiert, Elia bekommt erstmal nichts zu hören in der Stille, außer seine eigene Selbstanklage, aber Gott sagt nichts. Was er bekommt, ist Schlaf und Essen. Also er schläft ein, da unter dem Busch, dann wird gesagt, dass ein Engel ihn mit Essen versorgt. Und dann, als er gegessen hat, schläft er wieder ein. Also der pennt eine ganze Reihe da und isst. Also, vor dem geistlichen Wohl steht offensichtlich auch bei Gott das Körperliche, Emotionale. Das ist ein guter Zug von Gott, finde ich. Was Elia braucht, ist erstmal ziemlich diesseitig. Also, übersetzt für uns, ohne ausreichend Schlaf brauchst du nicht darauf warten, dass du Gott begegnest in der Stille. Wenn du müde bist, dann bete nicht, dann schlaf. Und wenn es andere Bedürfnisse gibt, die du völlig vernachlässigt hast, Essen zum Beispiel, es gibt tatsächlich Leute, die zu wenig oder zu ungesund oder wie auch immer essen, aufgrund von Stress, dann mag das was sein. Oder das Spielen oder Sport oder Lachen oder Lieben. Was weiß ich, Gott scheint zu wissen, dass wir nicht nur geistliche Erholung brauchen, um uns wieder lebendiger zu fühlen. Und Leute, die genießen können, ich glaube, Leute, die genießen können, sind tatsächlich Leute, die weniger gefährdet sind, auszubrennen. Die diesseitigen Dinge. Also, und durch Essen und Schlafen gewinnt jetzt Elia wieder Mut. Jedenfalls genug, um nicht mehr sterben zu wollen. Neuer Plan, er geht jetzt los. Und er, so wird beschrieben, er geht zum Berg Horeb. 40 Tage läuft er dorthin. 40 Tage Stille, in denen nichts geschieht, außer dass er dahin läuft. Und die 40 in der Bibel, wenn die auftaucht, das ist immer eine Zahl, die nicht einfach nur die Anzahl der Tage nennen will, sondern die mehr bedeutet. 40 kommt sehr oft vor und steht immer für einen Zeitraum, wo sich etwas Entscheidendes verändert, wo jemand etwas Entscheidendes lernt, wo sich etwas im Leben umwälzt, wo Gott an einer Person oder mehreren eine entscheidende Wende vollzieht. So wie Elia das jetzt hier erlebt. Und im Prinzip erlebt er, was ich letzten Sonntag als den wichtigsten Vers bezeichnet habe, aus Hosea. Ich habe da gesagt, dass Gott durch Hosea sagt, darum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihnen reden. In die Wüste führen und freundlich mit ihnen reden. Das passiert jetzt am Horeb, das ist also ein Berg, ne? Geht er da in so eine Höhle rein, will da wieder schlafen. Und jetzt endlich redet Gott. Und der Satz, den Gott sagt, ist: Elia, was willst du hier? Das ist typisch. Also mit Elia muss man so reden, da nützt es nichts zu sagen, schön, dass du da bist, wie geht's dir denn? Elia ist ein extremer Mann, dem sagt man einfach: Was willst du hier? Und jetzt kommt raus, was in Elia drin ist. Was ihm vielleicht in diesen 40 Tagen durch den Kopf ging und was eigentlich sein Leben schon vorher geprägt hat. Ich zitiere mal, was da steht. Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich eingesetzt, den Gott Israels und der ganzen Welt. Denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und nun wollen sie mich auch noch töten. Merkt ihr was? Der Mann, der im Namen Gottes oder mit Gottes Hilfe verrückte Dinge getan hat, der redet hier mit Gott wie einer, der Gott schon lange nicht mehr persönlich getroffen hat. Vielleicht tue ich ihm ein bisschen Unrecht, aber das klingt hier für mich so, als ob er Gott aufklären müsste. Er erklärt ihm die Lage. Also so ungefähr wie: Gott, ich habe hier unten für dich gekämpft. Weißt du, was sie getan haben? Sie haben deine Altäre niedergerissen, sie haben, die Leute sind tot. Aber ich habe gekämpft, allein. Ich bin der Letzte. Ich habe gekämpft, während du... Wo warst du eigentlich die ganze Zeit? Ich weiß, das steht nicht da. Aber so klingt es ein bisschen. Er erklärt Gott die Lage. Er beschreibt, wie er hier unten für ihn. Klingt wie einer, der das Gefühl hat, die Verantwortung läge auf seinen Schultern. Er, anstatt Gott, müsste hier die Lage retten. Er redet wie einer, der so sehr Gas gegeben hat, dass Gott nicht mehr mit ihm Schritt halten konnte. Ich weiß, dass man Gott nicht abhängen kann, aber man kann so sehr Gas geben, dass Gott keine Chance mehr hat, uns zwischendurch irgendwie mal den Akku aufzuladen. So, aber jetzt hat Elia diese Chance, Gott zu treffen. Und das ist das, was das Zweite ist, was in der Stille die Chance ist. Also essen, schlafen, genießen, ne? Und Gott treffen. Und jetzt lese ich den Kern dieses Textes. Der Herr sagte: Komm aus der Höhle und tritt auf den Berg vor mich hin. Ich werde an dir vorübergehen. Da kam ein Sturm, der an der Bergwand rüttelte, dass die Felsbrocken flogen, aber der Herr war nicht im Sturm. Aber als das Beben vorüber war, kam ein loderndes Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Nee, ich habe irgendwie was verpasst. Ja, als der Sturm vorüber war, kam ein starkes Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Dann kommt das Feuer. Als auch das Feuer vorüber war, kam ein ganz leiser Hauch. Da verhüllte Elia sein Gesicht mit dem Mantel, trat vor und stellte sich in den Eingang der Höhle. Sturm, Erdbeben, Feuer sind eigentlich die Sprache Elias. So kennt er Gott eigentlich. Das ist seine Welt, ne? Extrem schnell, gewaltig, umwerfend. Er ist der Mann der Gottesbeweise, der Naturkatastrophen, Dürre, Feuer vom Himmel fallen lassen. Das Problem: Gott ist nicht in diesen Dingen. Gott ist nicht in solchen Dingen. Er bekommt keine Kraft aus solchen Dingen. Auch nicht aus dem Feuer. Gott war nicht in dem Feuer. Das ist hart für einen Menschen, der vorher Feuer hat vom Himmel fallen lassen. Am Karmel, in der Arena, ne? Ja, ist vom Himmel gefallen, aber Gott war nicht darin. Ich verstehe das so: Gott begegnet dir in großen Erfolgserlebnissen, selbst wenn sie von Gott kommen, nicht so, dass du ihn wirklich darin erkennen kannst. Von seinem Wesen her ist er nicht darin, dass du wirklich Kraft bekämst, dass du wirklich aufgerichtet würdest. Sturm, Erdbeben, Feuer. Ich habe es so geschrieben da oben. Es geschehen Dinge, die Gott verursacht und in denen er doch nicht zu finden ist. Es geschehen offensichtlich Dinge, die er verursacht und in denen er doch nicht zu finden ist. Du kannst Wunder erleben, große, riesengroße Erfolge. Es kann sein, dass Gott doch nicht so darin zu finden ist, dass du nachher stärker bist als vorher. Das heißt nicht, dass die Ereignisse nicht gut wären. Der Erfolg, das Wunder, das, was immer passiert, so, dass das nicht gewollt wäre, nicht richtig wäre. Aber vielleicht hilft es dir überhaupt nicht, zu Kräften zu kommen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen will. Meist rauben uns sogar die positiven großen Erlebnisse Kraft. So wie das Heiraten. Das ist super. Und es kostet trotzdem irgendwie Energie. Es ist auch okay, dass das Energie kostet. Schlimm ist nur, wenn wir nicht wissen, dass so ein Leben auf Dauer nicht geht. Und wenn wir nicht wissen, wo Gott eigentlich zu finden wäre. Elia wusste es offensichtlich nicht, dass Gott am Ende in diesem leisen, leichten Hauch so zu finden ist, dass er ihn wirklich treffen kann und wirklich aufgebaut wird. Ein Windhauch. Vielleicht war der die ganze Zeit da. Aber wenn du den Fahrtwind deines schnellen Lebens im Gesicht hast, spürst du nichts von diesem leisen Windhauch, der auch noch da irgendwo. Gott scheint hier sagen zu wollen, ich kann total mächtige Dinge tun. Hast du ja auch erlebt, Elia. Aber darin wirst du mich selber nicht finden. Wenn du mich treffen willst, dann muss es sehr ruhig und sehr leise werden. Gott ist in der Stille. Kleiner Schwenk. Jesus wusste das besser als Elia. Jesus hantierte selten mit Feuer, nie mit dem Schwert, aber er war auch aktiv, aber niemals gehetzt. Er war müde, aber niemals ausgebrannt. Er war traurig sogar, aber niemals depressiv. Er war sogar erfolgreich, aber niemals hat er sich irgendwie auf der Welle des Erfolgs davontragen lassen. Jesus kannte Wunder mehr als größer als Elia, aber er wusste im Grunde, um es jetzt mal so ganz plakativ zu sagen, Gott ist nicht in den Wundern, auch wenn sie von ihm kommen, sondern Gott finde ich in der Stille. Mehrmals zieht er sich gerade dann zurück, um Gott zu treffen, wenn es von Wundern nur so hagelt, durch ihn ausgelöst. Wenn die Leute strömen, wenn die Erde bebt, wenn Leute vom Feuer Gottes gepackt werden, wenn seine Jünger so richtig den Puls auf 180 haben und das Adrenalin ihnen durch das Blut schießt, weil es so unmissverständlich ist, so unübersehbar ist, dass Gott hier gerade handelt. Oft, gerade dann, ist Jesus plötzlich weg. Enttäuscht eine erwartungsvolle Menge einmal. Oder einmal nach einer spektakulären Aktion will man ihn zum König machen, ihn zum König ausrufen und sofort entzieht er sich. Und dauernd lässt er sich unterbrechen. So wie Bonhoeffer gesagt hat, wir müssen lernen, uns vor Gott unterbrechen zu lassen. Jesus ließ sich dauernd unterbrechen. Gerade wenn der Zeitplan eng war oder die Erwartung groß, dann lässt er sich von Kindern auf den Boden ziehen. Und die Leute wundern sich. Oder er lässt sich zum Essen einladen. Wie oft? Und investiert Zeit in Menschen und nicht so sehr in Aktionen. Überhaupt investierte er viel mehr Zeit in eine kleine Gruppe Menschen, 12 Leute, als in die großen Dinge. Jesus wusste, wo man Gott trifft. Und sein simpler Rat, und den können wir mitnehmen die nächste Woche, wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür ab, bete zu deinem Vater, jetzt geht's mir um das, jetzt kommt das, worum es mir geht, der im Verborgenen ist. Gott sagt, Jesus sagt, der im Verborgenen ist, dort findest du ihn. Da liegt das Geheimnis von Kraft. Du findest Gott im Verborgenen. Natürlich spielt sich das Leben da draußen ab. Und Gott wirkt vielleicht auch da draußen und du wirkst da draußen. Du sollst da auch was reißen. Aber wenn du Gott treffen willst, dann ist es hier drin. Im Verborgenen oder bei Elia in dem leisen Windhauch, in der Stille. Hier tankst du Energie. Blaise Pascal hat gesagt, ich habe oft gesagt, dass alles Unglück der Menschen dem entstammt, dass sie unfähig sind, in Ruhe allein in ihrem Zimmer bleiben zu können. Ich weiß nicht, ob er meinte, wenn jeder in seinem Zimmer sitzt und nichts tut, dann wäre es da draußen nicht so schlimm. Aber vielleicht hat er es auch so gemeint, wie ich ihn jetzt benutze. Also Elia, als er da draußen in der Stille steht, da fragt Gott ihn wieder, Elia, was willst du? Und dann sagt er dasselbe Sätzchen nochmal, denn das ist es, was ihn beschäftigt, ne? Dass er sich einsetzt und dass alles schlimm ist und dass überhaupt und dass er sterben wird und keiner ist mehr da und alle sind tot und so. Und jetzt passiert das Dritte, was die Chance der Stille ist. Gott ändert seinen Blick auf die Realität. Allein schon, dass er alleine übrig ist, ist überhaupt nicht wahr. Das ist so seine Sicht. Gott gibt ihm einen neuen Auftrag. Er sagt ihm, Elia, das sind die nächsten Schritte. Ich könnte das jetzt zitieren, wird es zu lang, was die nächsten Schritte bei Elia sind. Er sagt ihm unter anderem aber, den und den Menschen, den such auf, den mach zu deinem Partner, zu deinem Nachfolger. Da bist du schon nicht mehr allein. Also das ist mal das Nächste, was du tust. Und dann tu das und dann tu das. Und dann sagt er ihm, du meinst, du wärst allein, der letzte Amerikaner? Es sind 7000 Leute noch in diesem Land, die mir nicht die Treue gebrochen haben und die werden überleben wie du. Und Gott holt ihn sozusagen zurück in die Realität. Wir verlieren, wenn wir zusammenklappen und aktiv sind, so oft den Blick für die Realität. Gott sagt ihm, du bist nicht allein. Ich habe die Sache immer noch im Griff. Und das sind jetzt die nächsten Schritte, die du gehen kannst. Wenn du Gott in der Stille begegnest, dann hast du nachher einen anderen Blick auf die Wirklichkeit. Deswegen habe ich diesen Baywatch, wie auch immer, Aussichtsturm da. Ja? Also du kommst so ein bisschen raus vielleicht auch ein bisschen höher und schaust runter. Das kann in der Stille gelingen. Und du gewinnst etwas Abstand, die Panik legt sich und danach weißt du wieder, ich muss die Welt nicht retten, ich muss auch mein Leben nicht retten. Das ist, was passieren kann, wenn du Gott in der Stille triffst. Du kriegst so ein bisschen seinen Blick für die Dinge. Und von oben, von ihm aus, sehen die Dinge anders aus und sind auch anders. Manchmal kriegst du wenigstens einen Blick für deine nächsten Schritte. Von oben sieht das Leben weniger gefährlich aus. Es ist übrigens, wenn du Stille suchst, gar nicht schlecht, wenn du tatsächlich an einen Ort gehst, wo man mehr oben ist als unten, finde ich. Irgendwo oben und auf Würzburg runterschauen ist was ganz anderes. Passt nicht so sehr zu dem, schließ dich in dein Zimmer ein, ne? Stimmt. Ich tue das übrigens auch nicht, irgendwie. Also im Zimmer, wo ich meine Bücher noch sehe und der Rechner auch noch da steht. Gar nicht so schlecht, einen anderen Blick zu bekommen. So, zum Schluss wieder praktische Ideen. Jesus hat ja, als er da gesagt hat, geh in die Stille, such den Vater im Verborgenen, schließ dich da ein. Da hat er ja noch einen Tipp gegeben, was man beten könnte. Das Vaterunser, ne? Kennt ihr. Und wenn ihr dieses Gebet euch mal anschaut, wir werden es ganz zum Schluss beten, da geht es um ein Gebet, wo ich mal weggucke von mir und schaue, dass es Gottes Reich ist, dass es um seinen Willen geht, dass es seine Welt ist, dass er mir gibt, was ich brauche, ja? Aber es geht um seine Herrlichkeit und all diese Dinge. Ich hoffe, ihr kennt das Gebet so gut, dass ihr jetzt wisst, was ich meine. Dieses Gebet fokussiert sich auf Gott, nicht auf mich. Das kann passieren, wenn wir in der Stille sind. Und das würde uns vom Burnout bewahren, wenn wir ein Leben mit dem Vater unser leben würden. Ich meine jetzt nicht, dass wir das dauernd nur so runterleiern, sondern wenn das wirklich in unser Leben reinkäme. Eins, wo wir nicht die Hauptfiguren sind, sondern wo Gott die Hauptfigur ist. Also, nächste Woche, nehmt euch wieder jeden Tag 5 Minuten. Und wenn ihr Zeit habt, nehmt euch einmal in dieser Woche eine längere Zeit, 30 oder 60 Minuten. Aber jetzt nehmt mal dieses Vaterunser mit. Lest es, wenn ihr es nicht kennt. Denkt drüber nach. Betet es. Einfach um mal irgendwie diesen Blick rauszukriegen, hey, ist Gott die Hauptfigur? Und ja, meine Aufgabe ist eigentlich, mein kleines Leben mit ihm zu leben. Und das kann entspannen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.